So, jetzt gehen alle nach drüben zum Kindergottesdienst. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie in dieser Woche an einem Zeitungskiosk vorbeigekommen sind, dann ist Ihnen wahrscheinlich das Titelblatt des Nachrichtenmagazins Der Spiegel irgendwie ins Auge gefallen oder ins Auge gestochen. Als Jesus noch ein Guru war, von der Christussekte zur Weltreligion. So ist das Titelthema des Spiegels gewesen. Und das ist wie fast immer, wenn dieses Blatt ein christliches Thema behandelt, das ist so eine seltsame Mischung, oft aus ein wenig Wahrheit. Das ist auch drin in diesem Artikel, etwa über die Verfolgung der Christen oder dass die Christen in einem abtreibungsfreudigen Umfeld schon damals das ungeborene Leben unter einen absoluten Schutz gestellt haben, schreibt der Spiegel auch, oder dass ihre Botschaft der Nächstenliebe im teils brutalen Römischen Reich für viele Arme und Schwache ein soziales Netz bildete. Das steht alles da drin. Aber zu dieser Wahrheit, die da ist, kommen eben auch ganz viele Halbwahrheiten, wüste Spekulationen, dreiste Unterstellungen, die einfach unseriös behauptet werden. Und demnach war Jesus so eine Art Robin Hood, ein Bettelmönch, ein Sozialrevolutionär, der für Umverteilung gesorgt hat, für manche auch ein spiritueller Guru. Und schließlich hätten dann die Römer den Unbequemen durch Kreuzigung beseitigt. Und dann habe Paulus, ein Spätbekehrter, irgendwann den Kreuzestod umgedeutet, wie es heißt, in ein religiöses System aus Sühne und Erlösung. Das ist also die Erfindung des Paulus. Und irgendwann habe man dann angefangen, von Auferstehung zu reden, sagt der Spiegel. Im Grunde genommen wisse niemand, wann das eigentlich begonnen habe und wer auf die Idee gekommen sei. Und dann hätten mit vereinten Kräften Petrus und Paulus aus einer Variante des Judentums eine universelle Weltreligion geschmiedet. Das ist die These. Vieles von dem ist altbekannt. Und das Ganze läuft so nach dem Motto, störe mich bitte nicht mit Fakten, sie könnten meine Fantasie behindern. Das Einzige, was diese fatale Geschichtsfälschung interessant macht, ist ein offenkundiges Staunen, was auch der Spiegel nicht verhehlen kann. Ein offenkundiges Staunen nämlich darüber, dass sich diese vermeintliche Sekte noch dazu in einem feindlichen Umfeld so schnell und so wirkungsvoll durchsetzen konnte. Das sieht sogar der Spiegel. Das schreibt er schon in der Einleitung. In nur 300 Jahren, heißt es da, stieg das Christentum von einer Provinzsekte zur Weltreligion auf. In einer kurzen Zeit. Und die ungläubige Frage, die sich durch diesen Artikel des Spiegels hindurchzieht, lautet immer wieder, wie war das möglich? Was steckt dahinter? Wie war das möglich? Also hier schreibt er zum Beispiel, wie gelang es den Christen, dieser winzigen messianischen Bewegung aus dem randständigen Galiläa das klassische Heidentum zu verdrängen? Wie war das möglich, fragt der Spiegel. Oder nur, warum verlief alles so rasant? Die ganze Seltsamkeit des christlichen Siegeszugs wird deutlich, wenn man die Rahmenbedingungen bedenkt. Als die ersten Apostel ausschwärmten, stand ihnen eine gnadenlose Macht gegenüber. Und trotzdem haben sie sich durchgesetzt. Das ist wirklich eine staunende Frage, die diesen Artikel durchzieht. Und diese Frage liegt in der Tat nahe. Überlegen Sie, einen Mann mit 12 engen Mitarbeitern, einer davon noch ein Verräter, und einem Sympathisantenkreis von einigen hundert Leuten, wie war es möglich, dass der die antike Welt binnen kürzester Zeit aus den Angeln heben konnte? Wie war das möglich? Der Spiegel sagt, am Ende gab sich das Römische Reich geschlagen. Und irgendwie stimmt das auch. Wie ist das möglich, dass in unserem Land bis heute noch bis ins kleinste Dorf hinein ein Gebäude mit einem hohen Turm steht, allgemein Kirche genannt, das noch an ihn erinnert, das zumindest nach seinem Namen benannt wird. Bis ins kleinste Dorf hinein bei uns. Wie war das möglich? Wer darauf wirklich eine Antwort sucht, der muss genau da nachschlagen, wo wir uns zurzeit in unserer Predigtreihe aufhalten. Nämlich in der Apostelgeschichte des Lukas. Lukas, seines Zeichens Mediziner und Historiker, schreibt darüber. Genau über diese Frage. Und es ist in der Tat atemberaubend, in welchem Tempo die Christenbewegung ihre Umgebung beeinflusst hat, von Anfang an. Und Lukas, der Historiker, der war immerhin 2000 Jahre näher dran als der Spiegeljournalist. 2000 Jahre näher. Und er bietet uns einen soliden Bericht. Ein Teil davon haben Sie vor sich, auf Ihrem Gottesdienstzettel. Und wir sehen hier, wie schon bei der ersten öffentlichen Predigt der Christen 3000 Menschen zum Glauben an Christus finden. Das steht in Vers 41. Da hinein mündet unser Text: Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Leute. 3000 Menschen. Offensichtlich haben die Gemeinden damals auch ein bisschen Buch geführt, um den Überblick zu bewahren. Und Lukas hat das in seinen Bericht aufgenommen, diese Information. Wie war das möglich? Und wenn wir so fragen, dann fragen wir ja nicht nur aus historischem Interesse, sondern wir fragen ja auch, weil wir wissen wollen, wie kommen bis heute Menschen zum Glauben an Jesus Christus? Das ist ja unser großes Anliegen. Dafür hat ja Bruder Nordsieg eben auch nochmal gebetet. Das ist unser Ziel als Gemeinde. Wie kommen Menschen heute zum Glauben an Jesus Christus? Und die Frage ist ja, wie bin ich dazu gekommen? Wie sind Sie dazu gekommen? Vor der Kar- und Osterzeit hatten wir schon den ersten Teil von Kapitel 2 betrachtet. Und heute kommen wir jetzt zum Höhepunkt. Sie erinnern sich? Das jüdische Pfingstfest, 50 Tage nach Passa. Mehrere hunderttausende jüdischer Pilger drängeln sich durch Jerusalem. Der Skandal um die Kreuzigung Jesu liegt noch keine zwei Monate zurück. Noch keine zwei Monate ist das her. Und dann tritt plötzlich Petrus an die Öffentlichkeit. Dann mit den anderen Jüngern, hier hat sich das Mikrofon abgelöst, zusammen mit den anderen Jüngern tritt er dort auf und Gott selbst sorgt für außergewöhnliche Rahmenbedingungen. Es kommt dieses Brausen des Windes, Sie erinnern sich. Und die Jünger fangen plötzlich an, in Fremdsprachen darüber zu reden, wie der allmächtige Gott in der Geschichte gehandelt hat. Eine ganz eigentümliche Situation. Und die Juden aus aller Herren Länder, die wegen des Passa in Jerusalem waren, die hören in den Sprachen ihrer Heimatländer, wie nun Gottes mächtige Taten gelobt werden durch die in Fremdsprachen redenden Galiläer. Das war schon eine Attraktion für sich, dass Galiläer Fremdsprachen plötzlich beherrschten. Das fiel auf und sie spüren das Besondere, sie spüren auch ein wenig die Sensation dieses Augenblicks. Und Petrus erfasst dann als erster die Situation und er hält eine aufwühlende Rede, eine große Rede, ausführlich. Erst gab es etliche Spötter, aber jetzt hören ihm viele Juden gespannt zu. Und je länger die Predigt dauert, umso mehr Bewegung kommt in die Menschen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn je länger die Predigt dauert, umso mehr Bewegung in die Zuhörer kommt. Und die Zuhörer nicht immer müder werden, je länger die Predigt dauert. Und als Petrus nun auf die Zielgerade seiner Predigt kommt, da können einige seiner Zuhörer nicht mehr länger schweigen. Und Lukas erzählt das. Er sagt in Vers 37, und damit geht unser heutiger Text los, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und wir fragen, was? Was hörten sie? Was war das? Was waren da so aufwühlend, so aufregend, dass die Leute merken, es besteht im wahrsten Sinne des Wortes Handlungsbedarf? Ja, sie merken das. Sie fragen nämlich, was sollen wir tun? Es muss was passieren, das merken sie. Es besteht wirklich Handlungsbedarf. Es muss etwas geschehen. Es geht ihnen durchs Herz und sie fragen, was sollen wir tun? Was war daran so aufregend? Nun, die Antwort finden wir in den Versen vorher. Wir haben das vor zwei Wochen ausführlich angeschaut und Sie können das über unsere Homepage beg-hannover.de auch nochmal nachhören. Da haben wir das ausführlich uns angeschaut. Worüber hatte Petrus eigentlich gepredigt? Ganz einfach, er hatte über Jesus Christus gepredigt. Ausführlich über den Herrn Jesus Christus. Ist Ihnen das jemals so passiert, dass eine Predigt über Jesus Christus Sie in Bewegung gesetzt hat? Dass eine Predigt über Jesus Christus Sie innerlich beunruhigt hat? Ist das schon mal passiert? Wir reden ja heute so gern von Relevanz. Es muss alles relevant sein. Es muss alles lebensnah sein. Es muss sich mit unseren Alltagsproblemen irgendwie befassen. Es muss immer möglichst in solchen Happen auch präsentiert sein, dass der Bezug immer gleich klar ist. Aber eine Predigt über Jesus, ist das relevant, frage ich Sie. Ist das wirklich relevant? Petrus hatte gesagt, denkt an das Leben von Jesus, wie er Gottes Macht bewiesen hat, wie er die Wunder getan hat. Denkt an das Sterben von Jesus, für das ihr persönlich Mitverantwortung tragt. Ihr habt ihn mitgekreuzigt. Und wir hatten gesehen, auch wir haben ihn mitgekreuzigt, weil er auch für meine Sünde gestorben ist am Kreuz. Und weil er auch meine Schuld tragen musste und ihre Schuld tragen musste. Denkt an das Sterben von Jesus. Und dann denkt an die Auferstehung von Jesus, hatte Petrus gesagt. Und er hatte das Thema Auferstehung besonders ausführlich behandelt, weil daran alles hängt, mit der Glaubwürdigkeit von Jesus. Ob er wirklich beanspruchen kann, der Sohn Gottes zu sein. Und denkt an die Himmelfahrt von Jesus, hatte Petrus gesagt. Er hat jetzt Anteil an Gottes vollkommener Macht. Und er kann jederzeit eingreifen in unser Leben. Und Petrus hatte gesagt, so, und wenn ihr das alles bedenkt, dann kommt ihr, wenn ihr ehrlich seid, auf ein eindeutiges Ergebnis. In Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel mit Sicherheit. Da steht im Griechischen asphalos, gewiss, asphaltsicher. Mit Sicherheit. Dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Petrus zieht also die Summe aus dem, was er gesagt hat, und sagt, das ist klar, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist ganz klar. Er ist der Herr, er ist der Christus. Wie ein guter Lehrer bringt Petrus seine Rede dann auf den berühmten Punkt. Er bringt sein Ergebnis nach Hause gewissermaßen. Und er macht deutlich, es gibt keinen vernünftigen Grund, an Jesus zu zweifeln. Und dennoch habt ihr ihn abgelehnt. Und dennoch habt ihr ihn gekreuzigt. Aber er ist der Herr. Er ist wirklich Gottes Sohn und darum habt ihr jetzt ein Problem vor Gott. So, das hatten sie gehört bis zu diesem Augenblick. Und als sie das hörten, heißt es hier, da ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, wir lesen das jetzt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugt er das. Und er mahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, also aus diesem dem Gericht Gottes geweihten Geschlecht. Das ist damit eigentlich gemeint. Aus dieser gottlosen Menschheit. Und dann heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt, nämlich zur Gemeinde, etwa 3000 Menschen. Hier haben wir die entscheidende Antwort auf die Frage des Spiegel. Wie war das möglich? Wie haben die Christen das angestellt, dass sie sich aus einem Winkel in Israel ausgebreitet haben über die ganze Welt? Wie war das möglich? Was war ihre Methode? Was verschaffte ihnen diesen Einfluss? Welche Machtmittel standen ihnen zur Verfügung? Und die Antwort lautete schlicht und einfach, die Predigt über den Herrn Jesus. Das war ihre Methode, das war ihr Mittel. Die Wahrheit über den, der auf die Erde gekommen war, der gestorben war, der auferstanden war und der in Gottes ewige Welt zurückgegangen war. Das war ihr Mittel. Als sie das hörten, und so, liebe Gemeinde in Hannover, ist es bis heute geblieben, es hat sich im Prinzip nicht geändert. Wo das weitergesagt wird, das Evangelium, wo Gottes Wort so weitergesagt wird, gut, da sind es nicht immer gleich 3000, die Christen werden. Können wir bald anbauen, das wäre schön. Auch bei den Aposteln waren es nicht täglich 3000. Das müssen wir auch im Blick haben. Aber wo das gesagt wird, da passieren die gleichen einschneidenden Veränderungen im Leben von Menschen. Bis heute. Und wir wollen jetzt sehen, was da genau passiert. Wo Gottes Wort gepredigt wird, da geht es hindurch durchs Herz. Das ist die erste Wirkung. Wenn Sie also mitschreiben wollen, schreiben Sie auf erstens hindurch durchs Herz. Im Griechischen steht hier in Vers 37 wörtlich, dadurch bohrte es ihr Herz. Das ist wie ein innerer Schmerz, der hier beschrieben wird. Ein innerer Schmerz, der durch ein tiefes Erschrecken ausgelöst wird. Das heißt dieses Wort. Eine englische Übersetzung sagt es sehr schön. They were pierced to the heart. Also gepierced. Sie sind durchbohrt worden, durchstochen worden in ihrem Herzen. So waren sie aufgewühlt, so waren sie erschrocken. Und sie lassen sich aufrütteln, sie lassen sich treffen in ihrem Gewissen. Sie merken, an wem sie sich vergangen haben, als sie Jesus Christus kreuzigten. Sie haben den wirklichen Messias umgebracht. Das haben sie gemacht, jawohl. Und sie können es nicht mehr ungeschehen machen, was da passiert ist. Und es packt sie ein berechtigtes Entsetzen. Das ist die Situation. Wir würden sagen, der Schrecken fährt ihnen in die Glieder. Es geht ihnen durch Mark und Bein. Es geht mehr noch. Es geht hindurch durchs Herz. Und wenn es einem durchs Herz geht, dann gibt es immer zwei mögliche Reaktionen, mindestens zwei. Eine davon sehen wir ein paar Kapitel später in Apostelgeschichte 7, in Vers 54. Da predigt Stephanus, ganz ähnlich wie Petrus. Und dann heißt es als Beschreibung der Reaktion, da ging es ihnen durchs Herz und wissen Sie, wie es weitergeht? Und sie knirschten mit den Zähnen und die haben ihn dann gesteinigt. Das ist eine Möglichkeit, wie man reagieren kann, wenn es einem durchs Herz geht, dass man mit den Zähnen knirscht, wie bei Stephanus. Wie jener langjährige Kirchenvorsteher in einer Gemeinde, irgendwo in Deutschland. Lange Zeit hat er die Predigten des Pastors über sich ergehen lassen, ohne Regung. Mehr aus Tradition. Er hatte sich das so angehört, er fand das manchmal sogar ganz nett. Und eines Sonntags ging es ihm dann durchs Herz. Der Pastor hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Aber diesem Kirchenvorsteher wurde plötzlich deutlich seine Schuld vor Gott. Es ging ihm durchs Herz, es packte ihn, er wurde in seinem Gewissen getroffen. Und er wusste eigentlich, jetzt hätte ich meine Schuld bereinigen müssen. Aber er wollte sich nicht beugen. Und von da an bekämpfte er diesen Pastor. Er bekämpfte ihn bis aufs Messer. Er ließ kein gutes Haar an diesem Mann. Er hintertrieb seine Verkündigung. Er tat alles, er knirschte mit den Zähnen, um sich dieses Anspruchs zu erwehren. Weil er nicht sich beugen wollte unter diese Sünde, die ihm Gott durch die Verkündigung dieses Pastors deutlich gemacht hatte. Das ist eine Möglichkeit, wie man reagieren kann, wenn es einem durchs Herz geht. Wenn Gottes Wort Sünde in meinem Leben aufdeckt. Am Pfingstsonntag in Jerusalem reagierten viele Predigthörer Gott sei es gedankt anders. Da steht auch, es ging ihnen durchs Herz und wie ist hier die Reaktion und sie sagen, was sollen wir tun? Sie wollen, dass es in Ordnung kommt. Ihnen geht es wie später dem Kerkermeister von Philippi, da kommen wir in Apostelgeschichte 16 dazu. Ich verspreche Ihnen, wir werden noch viele hochinteressante Bekehrungsbiografien in der Apostelgeschichte lesen. Da freue ich mich schon, wenn wir dann Kapitel für Kapitel dahin kommen. Und bei diesem Kerkermeister, bei diesem Gefängnisdirektor war es so, der wird auch aufgewühlt, rausgeholt aus seinem Lebensalltag und er sagt dann, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der reagiert genauso wie die hier. In Jerusalem. Oder der Apostel Paulus bei seiner Bekehrung. In Apostelgeschichte 22 zum Beispiel berichtet er darüber. Und als er von Jesus gestellt wird, sagt er, Herr, was soll ich tun? Es muss etwas geschehen. Wie komme ich wieder in Ordnung mit Gott? Sie fühlen sich überführt. Und sie erkennen plötzlich wie unter dem Röntgenschirm ihre wirkliche Lage. Was soll ich tun? Wenn Jesus wirklich der Herr ist, wissen Sie, dann haben Sie sich getäuscht. Und nicht nur getäuscht, Sie haben sich an ihm vergangen. Es geht Ihnen hindurch durchs Herz. Und Sie packen die Situation beim Schopf. Sie rebellieren nicht, wie dieser Kirchenvorsteher. Sie relativieren auch nicht. Sie sagen auch nicht, na ja, ist doch nicht so schlimm, der ist vielleicht ein bisschen überstreng, der Typ. Sondern Sie sagen, bitte, was muss jetzt geschehen? Was kann jetzt geschehen? Sie sind bereit, ehrliche Konsequenzen zu ziehen. Und so klar ihre Frage ist, so klar ist dann die Antwort von Petrus in Vers 38. Was sagt er ihnen nämlich? Er sagt, tut Buße, kehrt um. Und schauen Sie, das ist die zweite Wirkung, die Gottes Wort erzielt. Es geht nicht nur hindurch durchs Herz, sondern es geht auch heran an die Sünde. Das ist unser Punkt 2 heute Morgen. Heran an die Sünde geht Gottes Wort. Nicht nur hindurch durchs Herz, sondern auch heran an die Sünde. Kehrt um, sagt Petrus. Und wissen Sie, hier steht eines der auffälligsten Wörter im ganzen Neuen Testament. Metanoia, beziehungsweise das Verb dazu. umkehren. Das ist ein dynamisches Wort, ein aggressives Wort, wenn Sie so wollen. Sich abkehren von seinem eigenen Leben, von seinem alten Leben ohne Gott, sich abkehren von der Sünde. Als der Jesus seine Predigttätigkeit begonnen hatte, da hat er genau das gesagt. Die Zeit ist reif. Gott ist nahe gekommen mit seinem Reich zu euch. Und jetzt kehrt um. Da steht genau dieses Wort. Und glaubt an das Evangelium. Und Petrus übernimmt diese Formulierung von seinem Herrn Jesus Christus und er sagt das genauso. Er sagt, kehrt um. Das ist die Antwort auf eure Frage, was geschehen muss. Kehrt um. Bekennt eure Schuld vor Gott. Und später wird das Paulus in Athen genauso sagen. Apostelgeschichte 17, Vers 30, da sagt Paulus, Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten umkehren. Kehrt um, sagt Petrus. Und mit diesem Wort kann das Neue Testament den gesamten Vorgang beschreiben, was passiert, wenn einer Christ wird. Es gibt viele Wörter im Neuen Testament, die den Bekehrungsvorgang beschreiben. Sich bekehren, umkehren, zum Glauben kommen, gläubig werden, Kind Gottes werden, zum neuen Leben geboren werden, ganz viele verschiedene Begriffe. Und einer der wichtigsten davon ist dieser. Kehrt um, heißt es. Der Spiegel, der stellt sich das viel zu harmlos vor. Wissen Sie, der Spiegel, der sagt, ja, was war denn die Motivation für manche Leute, Christen zu werden? Da war einmal, dass die Christen nicht ganz so streng waren wie die Juden, da musste man sich nicht beschneiden lassen. Das Christentum war so eine Art Judentum-Light, die Light-Version des Judentums, ohne Beschneidung, ohne zu viele Gesetze, das zog natürlich an. Und dann boten die Christen ein gutes soziales Netzwerk, weil sie die Nächstenliebe propagierten. Und das half auch vielen Armen, die damals unter die Räder des Systems gekommen waren. Und das brachte ihnen allen viel Zulauf, den christlichen Gemeinden. Aber Lukas zeigt hier, nein, so harmlos war es nicht. Das Neue Testament ist viel radikaler, als das Judentum damals war. Sie müssen wissen, das Judentum kannte auch diesen Begriff der Umkehr. Aber das Judentum meinte diesen Begriff so im Sinne einer Kurskorrektur, die man so von Zeit zu Zeit vornimmt. Umkehr, dass ich hier eine Kleinigkeit ändere, dort eine Kleinigkeit, dass ich schon in meinem Leben bestimmte Dinge ins Reine bringe. So wurde dieser Begriff verwendet im Judentum jener Zeit. Griechisch wurde ja von ganz, ganz vielen gesprochen und es gab auch einen Entsprechungsbegriff im Alten Testament dazu. Aber das Neue Testament meint das viel dramatischer. Wenn das Neue Testament von Umkehr redet, dann meint es eine totale Lebenswende. Das ist damit gemeint. Abkehr vom alten Leben ohne Gott, Hinkehr zum neuen Leben mit Gott, mit Jesus Christus als neuem Herrn und König. Diese Radikalität, die war äußerlich nicht immer so wahrnehmbar. Wenn jemand vorher ein ethisch ordentliches Leben geführt hatte, wenn jemand vorher leidlich religiös gewesen war, dann fiel es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so auf, aber im Herzen, was sich veränderte. Vorher hatte er ohne Jesus gelebt. Hatte er sein Leben mehr oder weniger selber bestimmt. War er sein eigener Herr und König gewesen. Und jetzt war diese radikale Umkehr erfolgt. Er hatte gesagt, Herr, ich gebe zu, es war Schuld, ohne dich zu leben. Auch wenn die Menschen mir das von außen nicht angesehen haben. Ich gebe zu, es war Sünde, dir nicht zu glauben. Ich gebe zu, mein ganzer Narzissmus, dieses ganze ständig um mich selbst drehen und meine Bedürfnisse und was ich gerne möchte und will und so weiter. Es war Sünde vor dir, weil es letztlich gottlos war. Es war Unglaube. Bitte vergib mir. Das ist Umkehr. Gottes Wort geht heran an die Sünde. Ist Ihnen bestimmt schon mal so gegangen, dass Sie bei einer Autoreise falsch abgebogen sind und schließlich in die falsche Richtung fuhren. Zur Zeit, als es noch kaum Navigationssysteme gab. Aber manchmal selbst mit Navigationssystem. Und irgendwann haben Sie es dann gemerkt. Ja, Sie haben gemerkt, meine Zeit, die Hinweisschilder passen nicht mehr so richtig. Und dann haben Sie gesagt, naja, vielleicht kriege ich es ja durch eine kleine Kurskorrektur noch hin. Ich fahre mal weiter, ich warte bis zum nächsten Hinweisschild und vielleicht kann ich dann irgendwie wieder umdrehen. Ja, man macht ja nicht gerne eine Radikalkehre und hofft, die Sache irgendwie mit möglichst wenig Zeitverlust dann noch bereinigen zu können. Und so haben Sie sich immer weiter verheddert. Und Sie kamen immer weiter weg vom Ziel. Und irgendwann blieb ihnen nichts anderes übrig, als ranzufahren, möglicherweise nochmal den Autoatlas vorzunehmen, anzuhalten und dann umzukehren. Es half nichts. Sie mussten raus, sie mussten in die entgegengesetzte Richtung neu losfahren. Das meint Umkehr. Das meint Petrus mit Buße und Bekehrung. Mein Leben bekommt einen neuen Herrn. Mein bisheriges Leben war Schuld vor Gott. Es war nicht alles schlecht, was ich getan habe. Aber im Kernbereich meines Herzens ging alles in die falsche Richtung. Und deshalb will ich zurück. Ich will zurück zu Gott. Schauen Sie, was Umkehr und Einsicht meint. Das kann man sich vielleicht ganz gut am Gegenteil dessen klar machen. Und zwar in einem Gegenteil, das uns zurzeit in den Medien vorgeführt wird. Sie haben es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, das große Transrapid-Projekt in Bayern ist gescheitert, weil es viel zu teuer war. Also diese Schnellverbindung zwischen dem Flughafen in München und der Innenstadt, für den Nordsieg auch nicht ganz unwichtig, weil er da viel unterwegs ist, die wird so nicht zustande kommen. Aus dem einfachen Grunde, dass es viel teurer wird als ursprünglich geplant war. Und das ist mit den vorhandenen Geldern nicht zu schultern. Es sollte ursprünglich mal 1,85 Milliarden kosten und jetzt liegen sie bei 3,4 Milliarden. Und jetzt ist die große Frage, wer ist schuld? Und wenn Sie die Diskussion in den Medien verfolgt haben, dann haben Sie gesehen, die sind sofort alle übereinander hergefallen. Ich habe hier eine interessante Pressemeldung dazu. Also die Bayerische Landesregierung hat gleich gesagt, die Industrie sei schuld, weil die Industrie falsche Zahlen vorgelegt hat. Und die beiden Systemlieferanten Siemens und ThyssenKrupp haben gesagt, ja, unsere Berechnungen für unsere Teilbereiche, die stimmten, die Bahn ist schuld. Die Bahn hatte die Koordination und die Bahn hat gesagt, nee, das waren wir nicht, da waren noch genug Fachleute am Tisch und im Grunde sind es die beteiligten Bauunternehmen, die tragen den schwarzen Peter. Und dann hing der schwarze Peter eben bei Hochtief und Hochtief, ein Sprecher von denen sagte, nee, wir hatten ein Expertengutachten des Bundesverkehrsministeriums aus dem Jahr 2001. Und die haben es dann wieder auf die Bahn geschoben und der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Bauindustrieverbands sagte das nochmal deutlich, die hohen Kosten sind das Resultat einer Planung, die allein in den Händen der Bahn lag. Ist ja wunderbar, wer war nun schuld? Keiner oder alle, jeder schiebt die Sache, schön wie so eine heiße Kartoffel reicht er sie an den Nächsten weiter. Das ist das totale Gegenteil von Buße. Und in einer Pressemeldung gibt es dazu die schöne Überschrift, Schönrechnerei und Realitätsverlust. Schönrechnerei und Realitätsverlust. Und als ich das las, musste ich denken, ich war natürlich in Vorbereitung auf diese Predigt in meinem Hinterkopf, das ist das Gegenteil von Buße. Schönrechnerei und Realitätsverlust. Buße heißt zugeben statt schönrechnen. Und Buße heißt klar sehen statt sich in die Tasche lügen. Realitätsverlust. Schönrechnerei und Realitätsverlust. Das ist das Gegenteil von Buße. Und dagegen geht Gottes Wort vor. Gottes Wort geht heran an die Sünde. Und das gilt übrigens nicht nur, wenn wir Christ werden, da gilt es ganz besonders. Da kommt es zu dieser prinzipiellen Umkehr unseres Lebens, unserer Lebensrichtung. Aber diese Aufforderung, Schuld zu bekennen, Dinge zu bereinigen, die gilt uns auch dann noch, wenn wir schon im christlichen Glauben stehen. Wenn wir als Christen schon leben, wenn wir in der Nachfolge Jesu sind, dann macht der Herr Jesus Christus uns auch immer wieder durch sein Wort und durch Predigten und durch Hilfe anderer Christen deutlich, dass wir an bestimmten Punkten immer wieder auch Buße tun müssen. Dass wir Sünde bereinigen müssen, dass wir umkehren müssen. Also Buße hört nicht auf, auch wenn wir Christ geworden sind. Aber diese Buße, von der Petrus hier spricht, diese Umkehr, das ist die prinzipielle, radikale Umkehr, die einmal im Leben geschieht, wenn wir Christ werden. Und Gottes Wort, es geht ran an die Sünde. 3000 Menschen beugen sich darunter. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Und was passiert dann? Hier steht, sie lassen sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So sagt Petrus dann, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das ist nun hochspannend. Was bedeutet das? Taufe zur Vergebung der Sünden. Das heißt nicht, ich denke, darüber sind wir uns alle einig, das heißt nicht, dass die Taufe automatisch Vergebung der Sünden bewirken kann. Das würde allem widersprechen, was sonst im Neuen Testament steht. Das stimmt mit Sicherheit, ist mit Sicherheit hier nicht so gemeint. Was meint Petrus? Er meint, die Taufe ist ein Zeichen, das bestätigt, das unterstreicht die Verheißung Gottes. Wer Buße tut, wer zu Jesus umkehrt, der bekommt Gottes Vergebung geschenkt. Das bekräftigt die Taufe als Zeichen. Die Taufe zur Vergebung der Sünden bedeutet nicht eine automatische religiöse Waschung, die uns im Herzen reinigt, sondern die Taufe unterstreicht als eine Predigt, als eine sichtbare Predigt, Gott will Sünde vergeben. Das ist seine Verheißung. Und wie Wasser Schmutz abwäscht, so wäscht Gott dem, der an Jesus glaubt, die Sünde ab. Und in diesem Sinne meint Petrus das hier. Er sagt, lasst dieses Zeichen an euch geschehen. Und schauen Sie mal, es ist interessant, das ist nicht aktiv. Er sagt nicht, tauft euch selbst. Das hätte nahegelegen vom damaligen Judentum her. Da gab es die Proselytentaufe. Wenn jemand in die jüdische Gemeinschaft eingegliedert werden wollte, dann tauchte er sich selbst unter. Das ist höchstwahrscheinlich so. Also die Proselytentaufe vollzog man an sich selbst. Da war der Mensch aktiv. Da setzte der Mensch ein Zeichen. Seht her, ich tauche mich jetzt unter. Die christliche Taufe ist passiv. Lasst euch taufen, sagt Petrus. Ich kann mir meine Sünde nicht selbst vergeben. Das ist damit auch deutlich. Und so gibt es an diesem Tag eben die ersten christlichen Wassertaufen in der Öffentlichkeit. Manche haben gefragt, 3000 auf einmal, wie soll das klappen? Aber bei Ausgrabungen an der Südseite des Tempelberges hat man gesehen, da gab es zahlreiche jüdische Mikvaot, also so Taufbäder, so praktisch Bassins, größere Bassins. Und hier hatten sich eben diese jüdischen Pilger untergetaucht für die Proselytentaufen. Und das war mit großer Wahrscheinlichkeit waren auch die Orte, wo jetzt diese 3000 getauft worden sind. Also die Ausgrabungen haben gezeigt, es war im Prinzip genug Platz da. Aber etwas war völlig anders als noch bei der Taufe, die Johannes der Täufer vorgenommen hatte. Diese Taufe erfolgte, was sagt Petrus, auf den Namen Jesu Christi. Das war das Neue. Das heißt, er, Jesus, ermöglicht die Vergebung. Er ist der Grund der Vergebung, für die die Taufe als Zeichen steht. Und darum taufen wir auf seinen Namen, man könnte auch sagen auf seine Rechnung. Wir taufen auf die Rechnung des Herrn Jesus Christus, auf seinen Namen, weil er bezahlt hat für unsere Schuld. Sie kennen das, angenommen, ich kann im Gasthaus nicht bezahlen, weil ich mein Portemonnaie vergessen habe. Dann ist da ein guter Freund und der sagt zu dem Wirt, schreib es auf meine Rechnung. Und so meint es Jesus hier, tauft sie auf meinen Namen, tauft sie auf meine Rechnung. Das ist hier gemeint, die Taufe auf den Namen Jesu Christi. Die Taufe erfolgt nicht auf unsere Rechnung, die Taufe erfolgt nicht auf unseren Namen. Die Taufe erfolgt nicht nach dem Motto, jetzt können wir mal was für Jesus tun, wenn wir uns taufen lassen. Sondern die Taufe folgt auf die Rechnung des Namens von Jesus. Und um es nochmal zu sagen, die Taufe ist ein Zeichen, mit dem Gott seine Verheißung bekräftigt. Wie Wasser Schmutz abwäscht, so wäscht Jesus dem die Sünde ab, der an ihn glaubt. Und in der Missionssituation war das klar, da wurde die Taufe immer zuerst an Mündigen vollzogen. Genau auch wie die erste Beschneidung an Abraham vollzogen wurde, dieses alttestamentliche Verheißungszeichen, als er erwachsen war. Aber ab der zweiten Generation, so meinen viele Ausleger, konnte dieses Zeichen dann auch an den Kindern vollzogen werden. Dieses Verheißungszeichen Gottes. Und man beruft sich dabei unter anderem auf das, was Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 14. Wenn ein Ehepartner gläubig ist, dann sind auch die Kinder heilig. So schreibt es Paulus in 1. Korinther 7, Vers 14. Wenn ein Ehepartner nur gläubig ist, sagt er, dann sind auch die Kinder heilig. Das heißt nicht, sie sind automatisch gläubig oder sie sind automatisch gerettet. Das heißt es nicht. Die Bibel sagt deutlich, jeder muss für sich umkehren. Jeder steht für sich in der vollen Verantwortung zu Gott. Aber die Kinder sind heilig, das heißt, sie stehen unter Gottes besonderem Schutz. Und sie leben in besonderer Weise in diesem Schutzraum der Verheißung. Und deshalb sagt Petrus dann auch ab Vers 39, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und damit meint er die ganze Verheißung von Vers 38, mit der Sündenvergebung, mit dem Heiligen Geist, den sie dann kriegen. Euch und euren Kindern gilt das. Das heißt nicht, dass eure Kinder automatisch gerettet sind. Auch die beschnittenen Säuglinge mussten sich bekehren im Judentum. Aber die Kinder von Christen leben anders als die Kinder der Heiden. Sie leben in der ständigen Gegenwart dieser Verheißung Gottes. Sie leben umgeben von Gebet. Sie leben in einem Lebensraum, in dem die biblische Wahrheit verkündigt und weitergesagt wird. Sie leben in einem Haus, in dem der lebendige Gott zur Sprache kommt. Und darum meinen viele Ausleger, dass dieses Zeichen der Verheißung auch an den Kindern vollzogen werden kann. Nochmal, nicht als Zwangschristianisierung. Das ist absolut nicht damit gemeint. Nicht als irgendetwas, das die Bekehrung ersparen oder überflüssig machen würde. Sondern als sichtbare Predigt, auch über dem Leben dieser Kinder. Christus will dir vergeben und deshalb ruft er dich zum Glauben. Ich habe das etwas ausführlicher in meiner Predigt über Epheser 4, Vers 5 dargestellt. Die können Sie auch über unsere Homepage nochmal nachhören. Lassen Sie mich das noch sagen. Die Diskussion über die Tauffrage hat es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder gegeben. Und auch Christen, die sich in fast allen Fragen einig waren und die sich gegenseitig geachtet und geschätzt haben, haben sich mitunter in dieser Tauffrage nicht immer auf ein und dieselbe Meinung einigen können. Das müssen wir bedenken. Aber bei allem müssen wir sehen, die Taufe ist nicht das Zentrum der biblischen Botschaft. Die Taufe ist nur ein Zeichen. Und auch wenn ernsthafte Christen verschiedener Meinung über den Zeitpunkt sind, wann dieses Zeichen am besten über einem Leben vollzogen werden soll. Die einen sagen, es soll nur vollzogen werden, wenn jemand schon zum Glauben gekommen ist. Und die anderen sagen, es kann auch vollzogen werden über einem Säugling, bei dem mindestens ein Elternteil Christ ist. Es kann also gewissermaßen als Predigt über den Bekehrten und als Predigt über den Unbekehrten erfolgen, dieses Zeichens. Das ist im Grunde genommen nur strittig. Dann sollten wir uns darüber aber nicht entzweien. Denn wichtiger als der Zeitpunkt der Taufe ist der Inhalt dieses Zeichens, ist die Botschaft dieses Zeichens. Und die Botschaft dieses Zeichens verweist uns auf Jesus. Das Durchtaufen auf den Namen des Herrn Jesus. Eine Predigt mit Wasser. Eine Predigt, die diese Verheißung bekräftigt. Wer zu Jesus umkehrt, wer seine Schuld bekennt, dem wird vergeben. Dafür steht Christus. Dafür steht seine Verheißung. Er will Sünden vergeben. So, das ist das Zweite, was Gottes Wort hier tut. Es geht hindurch durchs Herz und es geht heran an die Sünde. Und dann spricht Petrus noch eine dritte Wirkung an. Die wollen wir uns auch noch ganz kurz anschauen. Er sagt, wenn ihr Buße tut. Er sagt, wenn euer Schuldproblem gelöst wird, dann wird gleichzeitig noch etwas anderes passieren. Und schauen Sie, was das ist in Vers 38. Petrus sagt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, Gottes Geist wird in euer Leben hineinkommen. Er wird mit seinem Wort in euer Leben hineinkommen. Und das ist das Dritte. Gottes Wort geht nicht nur hindurch durchs Herz, es geht nicht nur heran an die Sünde, sondern es kommt herein in mein Lebenshaus. Das ist das Dritte. Herein in mein Lebenshaus. Und schauen Sie, das ist ein weiteres Geheimnis der Christen und ihrer Ausbreitung. Und davon hat der Spiegel erst recht keine Ahnung, weil es sich um eine Realität handelt, die man mit den Augen nicht sehen kann. Sie können Gottes Geist mit den Augen nicht sehen. Aber wo ein Mensch zum Glauben findet, da kommt Gott selbst herein in sein Lebenshaus. Das ist unvorstellbar. Da schenkt Gott ihm den Heiligen Geist. Dann nimmt er in seinem Leben Wohnung. Paulus hat das ganz ähnlich gesagt in Epheser 1,13. Er sagt, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung, als ihr gläubig wurdet, was ist da passiert? Da seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Da ist Gott gewissermaßen eingezogen in euer Lebenshaus. Da hat er seinen Besitzanspruch, seinen nicht mehr aufhebbaren Besitzanspruch auf euer Leben deutlich markiert. Er ist hineingekommen mit seinem Heiligen Geist in euer Leben. Und das heißt, wer Christ geworden ist, der lebt nun in einer ständigen Verbindung mit seinem Herrn. Er erhält die Gabe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist Gott selbst, und das heißt, Gott selbst kommt herein in mein Lebenshaus. Und was macht Gott dort in meinem Lebenshaus? Er tröstet mich. Er sorgt dafür, dass ich sein Wort, die Heilige Schrift, verstehen kann. Er lässt in mir wachsen einen Hunger nach der biblischen Wahrheit. Er räumt auch auf in meinem Lebenshaus. Er gestaltet mein Haus um. Er macht mich auf Schuld aufmerksam. Er bringt mich zur Umkehr. Er erinnert mich an Dinge, die falsch gelaufen sind in meinem Leben. Er erinnert mich an Menschen, für die ich sorgen muss. Er ist der Herr, der mein Lebenshaus gestaltet, der manches von oben nach unten kehrt und umgekehrt und der mich ausrüstet. Wozu? Er rüstet mich auch aus zum Zeugendienst. Deswegen sagt Petrus das hier noch am Ende von Vers 39. Euch gilt die Verheißung, euren Kindern. Und dann weitet er den Horizont und sagt, und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also Gott will herzurufen. Er will mehr noch hineinholen in seine Gemeinde. Und deshalb bewirkt er durch die Gabe des Heiligen Geistes, dass wir zu seinen Zeugen werden und dass wir den Mut bekommen, die Wahrheit des Evangeliums zu sagen und dass Gott das dann wieder gebraucht, um andere Menschen in seine Gemeinde hereinzuholen. So läuft es. Liebe Gemeinde, hier liegt das ganze Geheimnis, das ein oberflächlicher Betrachter niemals verstehen wird. Wir kommen also zu unserer Ausgangsfrage zurück. Warum hat die Gemeinde Jesu Christi sich über die ganze Welt ausgebreitet? Trotz des massiven Widerstands, trotz des zahlreichen Missbrauchs, der mit dem Namen Jesu Christi getrieben wurde, trotz der Kreuzzüge, die eine schlimme Verfälschung des Willens des Herrn Jesus Christus waren, trotz all der Irrlehren und Gemeinheiten, die im Namen der Bibel, aber gegen den Inhalt der Bibel verbreitet worden sind, wie konnte das geschehen, dass diese Gemeinde sich trotzdem durchgesetzt hat, dass diese Gemeinde bis heute besteht? Warum? Weil sie nicht aus menschlichen Ideen und Kräften lebt, sondern weil der lebendige und allmächtige Gott sie ins Leben gerufen hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Darum. Und schauen Sie, durch Jesus hat Gott mitten in dieser Welt jetzt eine Schutzburg geschaffen, eine Trutzburg, eine Zuflucht. Eine Zuflucht, in die Menschen hineingerufen werden können, wo sie zu ihrem Schöpfer zurückfinden dürfen. Eine Schutzburg, wo wir unsere Sünde loswerden, weil Jesus für uns gestorben ist. Eine Schutzburg, wo wir dem Tod von der Schippe springen, weil Jesus auferstanden ist und versprochen hat, auch uns das ewige Leben zu schenken. Diese Schutzburg ist die Gemeinde des Jesus Christus. Und von Anfang an, und das wollen wir hier auch sehr deutlich uns sagen lassen, hat diese Gemeinde nicht sich selbst genügt. Sie hat nicht gesagt, ach, das ist ja schön, dass wir es so gut haben und daran erfreuen wir uns jetzt und lassen wir bloß keinen reinkommen, der bringt nur alles durcheinander. Sondern diese Gemeinde hat das wahrgenommen, was Petrus hier sagte. Es gilt auch allen anderen, den Fremden. Sie werden alle eingeladen und zur Umkehr zu Jesus Christus gerufen. Und darum ist diese Bewegung nicht in Israel stecken geblieben. Darum ist sie nicht in einem Winkel versandet und versickert als kuriose Sekte eines Gurus, sondern sie ist bis nach Hannover gekommen, weil Gottes Wort bis heute nichts eingebüßt hat von seiner Durchschlagskraft. Wissen Sie, das ist das Großartige. Die Wahrheit der Bibel hat nichts, aber auch gar nichts eingebüßt von ihrer Durchschlagskraft. Gottes Wort geht hindurch durchs Herz. Haben Sie das schon erfahren? Dass es hindurchgegangen ist durch ihr Herz, dass es sie erschüttert und im Gewissen getroffen hat. Gottes Wort geht heran an die Sünde. Haben Sie diese Vergebung schon in Anspruch genommen? Haben Sie das schon zugelassen, dass Gott in Ihrem Leben Sünde aufgedeckt hat? Gottes Wort geht herein in mein Lebenshaus. Regiert Jesus in Ihrem Haus? Ist er der Herr? Ist er der König deines Lebens? Bestimmt er den Kurs all deiner Wege, deiner Entscheidungen? Und wo das geschieht, da holt uns Gottes Wort heraus aus dem Gericht. Das können wir jetzt nicht mehr entfalten, aber wir dürfen es uns zusagen lassen aus Vers 40, wo es heißt, auch mit vielen anderen Worten, also der hat auch eine lange Predigt gehalten, bezeugte Petrus das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Gottes Wort holt uns dann auch heraus aus dem Gericht. Verdorbenes Geschlecht, das meint, dieses Geschlecht, diese Welt ohne Christus geht auf Gottes Zorngericht zu. Das steht am Ende. Und wer diesen Zusammenhängen nicht entkommt, der wird am Ende dem Zorn, dem gerechten, heiligen Zorn eines heiligen Gottes schutzlos und gerechterweise ausgeliefert sein. Und Petrus macht deutlich, lasst euch retten. Wer so zu Christus kommt, der wird vom Gottes Wort herausgerettet aus dem Gericht. Und mit dem passiert noch was. Er fügt uns hinzu zu seiner Gemeinde. Das steht dann im Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und das wird unser großes Thema am kommenden Sonntag sein. Da werden wir sehen, wie der Herr Jesus Christus diese einzelnen Gläubigen jetzt zusammenbringt in seiner Gemeinde. Und welche Herausforderung schon diese erste Gemeinde zu bestehen hatte. Darüber werden wir nächsten Sonntag reden. Ich komme zum Schluss. Ja, die Frage des Spiegels lässt sich eindeutig beantworten. Das Erfolgsgeheimnis der christlichen Gemeinde ist kein Geheimnis, sondern es ist der lebendige Herr Jesus Christus. Und dieser lebendige Herr, der mischt sich bis heute kräftig in das Leben von Menschen ein. Er will sich, sofern er das noch nicht getan hat, auch in ihr Leben einmischen. Und wo sein Wort einen Menschen packt, da geht es hindurch durchs Herz. Da geht es heran an die Sünde, da kommt Gott herein in mein Lebenshaus, da holt er mich heraus aus dem Gericht und fügt mich hinzu zu seiner Gemeinde. Was für ein Vorrecht ist es, dieser Bewegung, dieser großen Bewegung angehören zu dürfen. Und mehr noch, was für ein Vorrecht ist es, diesen treuen und mächtigen Herrn Jesus Christus gehören zu dürfen, unter seinem Schutz leben zu dürfen, täglich ihn im Gebet anrufen zu dürfen, wirklich von ihm getragen zu werden und von ihm die Gewissheit zu bekommen, ich bringe dich sicher ans Ziel. Wer kann da schweigen? Lasst uns hinausgehen und noch viele Menschen hineinrufen in diese Bewegung. Gottes Wort kommt zum Ziel. Amen.